Heute einen sehr langen Predigtabschnitt vor uns und auch nicht unbedingt einen einfachen. Es gibt kein richtiges deutsches Wort dafür. Auf Englisch sagt man zu Anfang einen Disclaimer. Ich habe wirklich gesucht, was man auf Deutsch dazu sagen könnte. Der Peter wird mir nach der Predigt mit Sicherheit ein gutes Wort liefern. Es gibt so viel wie Haftungsausschluss, aber die Schweizer haben ein richtig gutes Wort für Disclaimer. Die sagen Schrankenerklärung. Ich liebe die Schweizer für ihre direkten, einfachen Worte. Die Autos werden parkiert und die Betten werden angezogen und ein Disclaimer ist eine Schrankenerklärung. Ihr Lieben, wir haben eigentlich heute Morgen, ich hoffe, ihr habt das gemerkt, 3 Predigtabschnitte. Der Herr Jesus weint über Jerusalem und kündigt das Gericht über Jerusalem an. Der Herr Jesus reinigt den Tempel, übrigens zum zweiten Mal während seines öffentlichen Auftretens von Vers 45 bis 48 in Lukas 19. Und dann hat er noch eine der letzten Auseinandersetzungen mit den Oberen. Und es ist unmöglich, diese 3 Abschnitte heute Morgen so zu behandeln, wie wir das sonst machen würden, wenn wir 3 Sonntage Zeit dafür hatten. Deswegen, jetzt kommt die Schrankenerklärung, der Disclaimer. Wir gehen überblicksmäßig über diese 3 Abschnitte durch, versuchen ein paar Fragen und auch Antworten dazu zu stellen, damit wir den Text gut verstehen, um dann in einem zweiten Teil, ich hoffe, den roten Faden zu sehen, der sich tatsächlich durch diese 3 Abschnitte zieht. Der rote Faden ist das Verhalten Jesu in Bezug auf diese Menschen, auf die er hier trifft. Er trifft auf das ganze Volk. In den Versen 41 bis 44, er trifft auf diese Verkäufer und Geldwechsler im Tempel. Und in Vers 1 bis 8 von Kapitel 20 trifft er auf die Oberen. Und die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Sünder ist nicht gleich Sünder. Oder wie der Herr Jesus mit naiven Toren und Spöttern umgeht. Lasst uns nochmal stille werden und dann schauen wir uns den Text an. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir dich in deinem Wort ansehen dürfen, wie du mit den Menschen damals umgegangen bist und bei dir ist kein Schatten noch Wechsel des Lichts, auch heute noch bist du der gleiche. Hab Dank, dass wir von dir lernen dürfen, wie wir sehen dürfen, Herr, mit welcher Liebe, aber auch mit welcher Konsequenz du Sündern entgegengetreten bist. Hab herzlich Dank und wir bitten um deine Hilfe. Ich bitte um deine Hilfe für mich, fürs Reden, aber auch für uns alle, fürs Hören. Dir zur Ehre. Amen. Wir befinden uns ja, und dieser Abschnitt beschreibt sogar fast die Hälfte der sogenannten Karwoche oder Passionswoche. Aus Johannes 12 wissen wir, dass der Herr Jesus 6 Tage vor dem Passafest nach Jerusalem kommt. Er zieht von Jericho herauf, ist ein längerer Weg, den er wahrscheinlich zu Fuß zurückgelegt hat. Und bevor er dann nach Jerusalem einzieht, davon haben wir ja letzten Sonntag durch Ewald gehört, da kommt er nach Bethanien, in das ihm sehr vertraute Haus von Maria, Martha und seinem Freund Lazarus. Und wie gesagt, aus Johannes 12 wissen wir, das war 6 Tage vorher und es war abends. Sie haben ihn ein Festmahl bereitet zu seiner Ehren. Also war es wahrscheinlich an dem Samstagabend. Und am folgenden Tag, heißt es dort, kommt das ganze Volk zu ihm raus. Immer, wir sind ja am Ende seines 3,5-jährigen Dienstes. Immer, wo der Herr Jesus hinkam, gab es einen riesen Volksauflauf, weil er war mittlerweile sehr bekannt, vor allem durch seine Wunder, aber auch durch seine Lehre. Und natürlich wollten sie in Bethanien, also Bethanien liegt 2,5 Kilometer östlich von Jerusalem, und dort in diesem Haus, wo er jetzt übernachtet bei Maria, Martha und Lazarus, wollten sie natürlich diesen Mann sehen, der sogar Tote zum Leben erwecken konnte. Und so war der Sonntag voll gefüllt mit vielen Begegnungen, vielen Menschen. Die Leute kamen heraus, um ihn zu sehen. Er hat viele Kranke geheilt, er hat gelehrt. Und das war der Sonntag. Und es war dann der Montag, wahrscheinlich, wir wollen uns da nicht super festlegen, wo die Bibel flüstert, wollen auch wir flüstern. Aber wahrscheinlich war es nicht der Palmsonntag, es war der Palmmontag, wo er in Jerusalem eingezogen ist. Und das feiern wir halt heute im Kirchenjahr als sogenannten Palmsonntag. Und da warten dann einiges auf ihn, die Austreibung der Verkäufer und Geldwechsler aus dem Tempel und auch die Auseinandersetzung mit den Oberen. Ein letzter Konflikt mit den Führern Israels, wo dann ein falscher Prozess mit lauter Lügen und falschen Anschuldigungen dann zu seiner Kreuzigung führt. Der Weg, dieser letzte Weg des Herrn Jesus, den sehen wir jetzt hier von Bethanien nach Jerusalem. Es sind nur 2 bis 3 Kilometer entfernt, wie gesagt, aber es ist das Ende einer langen Reise. Es ist das Ende einer Reise vom Himmel auf die Erde. Vom Himmel auf die Erde zum Kreuz, um für dich und für mich, um für Sünder sein Leben zu geben. Und ihr müsst euch vorstellen, wie es dazu ging. Die Ankunft des Herrn Jesus hier auf der Erde war völlig unscheinbar. Wenn die Engel nicht da gewesen wären, dann hätten es die Hirten noch nicht mal mitbekommen. Nur Josef und Maria und ein paar Hirten versammelt in einem Stall in Bethlehem. Aber der Abschied, der Abgang, das Ausscheiden aus dieser Welt unseres Herrn war ganz, ganz anders. 10 Jahre später schreiben die Kirchenväter, dass zum Passa in Jerusalem zu dieser Zeit bis zu 260.000 Lämmer geschlachtet wurden. Und das musst du jetzt, ein Lamm war für eine Familie, das musst du mit der Familiengröße der damaligen Zeit, nicht mit heutiger Zeit, ja 1,5 Kinder oder so, sondern das musstest du mit der Familiengröße der damaligen Zeit, also eher russlanddeutsche Familien, das war jetzt ein Lob, ihr Lieben, ja, kein russlanddeutschen Bashing, ja, multiplizieren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass bis zu 2 Millionen Menschen zu diesem Passa in Jerusalem versammelt waren. Und das sollte sein Passa werden, weil das Lamm Gottes, das Passalamm Gottes, zieht jetzt nach Jerusalem. Er zieht nach Jerusalem, der Einzug war schon geschehen, der Ewald hat letzten Sonntag, wie gesagt, darüber gepredigt. Und als er sich dann der Stadt näherte, heißt es hier im Vers 41, und die Stadt sah, da weinte er über sie. Das Wort weinen, was hier steht, ist das stärkste Wort, was das Griechische für weinen kennt. Wir Deutschen, ich habe extra nachgeguckt, auch wieder in meinem Word beim Thesaurus, wir kennen da gar nicht viel. Das meiste ist sogar schwächer, wie schluchzen oder lamentieren. Aber die Hebräer, die konnten noch, und wahrscheinlich reflektiert unsere Sprache auch unsere Kultur. Ja, ich habe selten überhaupt jemanden mal weinen sehen. Obwohl ich selbst auch weine. Aber wir versuchen das immer im Verborgenen zu tun. Das ist unsere Kultur. Ja, haben auch ein Stück weit Schamkultur. Aber bei den Hebräern war das ganz anders. Dieses Wort heißt, der Herr Jesus hat sein Leid voll rausgelassen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen sollte. Also der ganze Körper hat gelitten und geweint. Und gleichzeitig schreit das Volk Hosianna und schreit diesem König zu. Also wirklich eine bizarre Situation. Warum weint der Herr Jesus? Der Herr Jesus weint nicht über sich selbst. Der Text sagt deutlich, er weint, als er die Stadt sieht. Und er sagt es auch in den nachfolgenden Versen, wenn du doch an diesem Tag erkannt hättest, Konjunktiv, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, um dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder zu Boden werfen. Und werden dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Tage werden über dich kommen. Das ist übrigens ein Gerichtsausdruck auch schon im Alten Testament. Jesaja, Hosea, Amos verwenden alle diesen Ausdruck. Tage werden über dich kommen. Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall aufschütteln. Das waren nur noch wenige Jahre und wir haben es hier mit dem Gottmenschen Jesus zu tun. Er sieht die ganze Geschichte in einem Nu. Und er sieht, was weniger als 30, 40 Jahre später, ja in 66 nach Christus, wir sind jetzt im Jahr 33, wenn ihr so wollt, nach Christus, was in 66 nach Christus geschehen sollte. Ja, da war der jüdische Aufstand, die Römer beantworten diesen Aufstand mit Krieg, ziehen gegen Jerusalem, belagern es, schütten tatsächlich einen Wall auf. Mit Wasser war Jerusalem gut versorgt, aber nach 5 Monaten war ihnen sämtliche Nahrung ausgegangen. Und damit war Jerusalem sturmreif. Und die Römer stürmten in der Tat, wie es hier schon vom Herrn Jesus beschrieben wird, sie stürmten diese Stadt und warfen die Menschen buchstäblich zu Boden. Es wurde alles getötet, was nicht schon verhungert war. Selbst die Kinder wurden erbarmungslos getötet. Das Einzige, was man am Leben ließ, waren die jungen Männer, die einigermaßen kräftig waren, um sie zu Gladiatoren auszubilden. Und darüber weint der Herr Jesus. Aber nicht nur über dieses Leid, was er schon über diese Stadt kommen sieht. Und übrigens, nachher ist Rom durch ganz Israel gezogen und hat noch 985 Städte und Dörfer verwüstet. Und das habe ich jetzt nicht nochmal erwähnt, auch dieses Wort und nicht ein Stein wird auf dem anderen gelassen werden, hat sich buchstäblich erfüllt. Denn dieser goldüberzogene Tempel wurde von den Römern in Brand gesteckt und das Gold lief natürlich in alle Ritzen der Ruine und wahrscheinlich auch des Tempelberges. Und deswegen haben wir heute mitunter ja, diesen Anblick heute noch, wo nur noch ein Stück von der Westmauer übrig ist und sonst wurde jeder Stein auf diesem Berg umgedreht. Und der Herr Jesus leidet nicht nur und weint nicht nur, ob dieser Zerstörung, die da kommt, ja, die Mauern und die Schönheit. Herodes hatte ja diese Stadt wirklich zu einer Perle ausgebaut. Nur wenige Jahre vorher, ein paar Jahre vor Christus, hat er angefangen, diesen Tempel, diesen herodianischen Tempel in Windeseile so zu bauen, wie er ihn dann auf manchen Abbildungen, Rekonstruktionen sehen könnt. Darüber weint der Herr Jesus nicht. Ich glaube noch nicht einmal, dass der Herr Jesus darüber geweint hat, dass so viele Seelen zu Schaden gekommen sind. Weil das leibliche Leben ist dem Herrn Jesus auch nicht so wichtig. Das ewige Leben ist das, was wirklich zählt. Und das war nur der erste Tod, den die Menschen dort erlitten haben. Aber worüber er leidet und weint ist, das ist sein auserwähltes Volk. Sie von allen Völkern hätten seine Ankunft erkennen sollen. Sie hatten die Propheten, sie hatten die Schriften, sie hatten die ganzen Verordnungen, sie hatten alles, was auf dieses erste Kommen des Messias hinweist. Und sie haben ihn, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, schon bereits anderthalb Jahre vorher. Der Dienst des Herrn Jesus, der öffentliche Dienst, der offizielle Dienst, dauerte 3,5 Jahre, ungefähr von 30 bis 33,5. Und dann ging er ans Kreuz. Und schon anderthalb Jahre vorher hatten sie ihn offiziell als den Messias verworfen. Die Ältesten Israels, die Pharisäer, die Hohenpriester hatten gesagt, er sei dämonenbesessen. Deswegen könnte er all diese Wunder tun und Israel hat ihn offiziell verworfen. Und deswegen sagte Herr Jesus, dieses Gericht wird über dich kommen, dafür, Vers 44, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wir haben wirklich, weil wir so viel Text haben, 0,0 Zeit für Exkurse und ich werde auch keine machen. Ich sage euch nur eins, es gibt hier für alle die den Text, das mache ich jetzt doch mal, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber jetzt mache ich es doch. Wer hat denn den Text gelesen? Nee, das ist jetzt kein Exkurs. Wer hat den Text diese Woche gelesen? Ja, meldet euch mal so, dass der Livestream nicht sehen kann und die anderen auch nicht. Macht mal alle die Augen zu und meldet euch. Wer hat den Text diese Woche gelesen? Alle anderen, die sich nicht gemeldet haben, möchte ich herzlich bemitleiden. Wir gehen kontinuierlich durch das Lukas-Evangelium. Wir kündigen das sogar im Monatsplan an. Und ihr Lieben, wenn ihr nicht vorher wenigstens mal euch 3 Minuten Zeit nehmt und den Predigttext lest, dann nehmt ihr nicht annähernd, das muss jetzt mal sein, diese Schelte, nicht annähernd das mit, was man auch aus so einem Sonntag mitnehmen sollte. Der Herr Jesus leidet, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Ja, wer hier einen vermeintlichen Widerspruch sehen möchte im Vers 42, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, das ist kein Widerspruch. Warum? Weil die Heimsuchung ist nicht jetzt hier der Einzug in Jerusalem. Die Heimsuchung ist der Besuch des Messias, die Ankunft des Gottessohnes in Israel. Und den hatten sie schon anderthalb Jahre zuvor offiziell verworfen. Und deswegen, jetzt war das Gericht beschlossen über Israel, der Point of No Return, da gibt es auch kein deutsches Wort für, war längst überschritten und nichts und keine Buße hätte dieses Gericht abwenden können. Und deswegen wirft er ihnen das jetzt vor, dass sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben und es ist vor ihren Augen verborgen. Das ist der Anblick des Herrn Jesus am Montag Abend, nachdem er in Jerusalem eingezogen war. Am Dienstag trifft er dann wieder auf diese Stadt. Also am Montagabend nach dem Einzug heißt es, das wissen wir auch vom Markus-Evangelium, er geht wieder zurück. Bethanien, also das Haus von Maria, Martha und Lazarus, das war seine Basis geworden für die letzten Tage hier auf der Erde. Ja, da könnten wir auch eine Predigt eigentlich drüber halten. Dieses Kleinod, das waren wirklich seine Freunde. Und das war seine schwerste Woche, diese Karwoche. Und er zieht sich immer wieder, jeden Abend, ja, von Samstag bis zum Freitag, wo er ans Kreuz geht, jeden Abend zieht er sich wieder zurück nach Bethanien. War auch gar nicht anders möglich, weil diese Stadt war angefüllt. Wer von euch war schon mal in Jerusalem? Ja, das sind leider mehr als diejenigen, die heute den Predigtext vorher gelesen haben. Ja, ich muss euch auch mal schelten. Ja, wenn ihr Jerusalem und die Altstadt, wie es damals war, vor 2000 Jahren schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, 2 Millionen Menschen passen dort unmöglich rein. Es war aber jüdisches Gesetz, ja, die Pharisäer liebten ja ihre eigenen Gesetze, dass man sich in der Stadt in der Nacht vor dem Passa aufhalten musste, um das Passa feiern zu dürfen. Also was hat man gemacht? Die Juden sind immer findig. Man hat einfach die offiziellen Stadtgrenzen erweitert. Weit erweitert, weit wahrscheinlich bis Richtung Bethanien und Betfarge. Und das war, Jerusalem war zu dieser Zeit eine Zeltstadt. Ja, Zelten war damals schon beliebt. Ja, und da waren unzählige Zelte schon weit vor Jerusalem zu sehen. Also es war sowieso unmöglich, da irgendeine Herberge zu finden. Und so zog der Herr Jesus jeden Abend wieder zurück. Markus 11, Vers 11 ist die Belegstelle dafür. Er kehrte dann wieder nach Bethanien zurück. Er hatte sich einen Überblick verschafft. Er ging ja unmittelbar in den Tempel und sah, welches Treiben da immer noch vor sich ging. Und jetzt ist es Dienstag und er kommt zurück, Vers 45 bis 48. Er kommt zurück, um die Verkäufer aus dem Haus zu treiben. Und er sagt, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, oder wie es Matthäus formuliert, soll ein Bethaus heißen. Das ist jetzt wieder ein Lob an die Russlanddeutschen. Das ist der Grund, warum viele Gemeindehäuser dort Bethäuser heißen. Das ist ein ganz biblischer Grund. Mein Haus soll Bethaus heißen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm. Wörtlich heißt es, sie hingen ihm an den Lippen. Denn er lehrte sie Tag für Tag, den Dienstag, ja, den restlichen Dienstag, den Mittwoch und den Donnerstag. Und das Volk hörte auf sie. Der Herr Jesus besucht sein Volk und kommt jetzt tatsächlich in die Höhle des Löwen. Er kommt nach Jerusalem, in die Schallzentrale, auch in die geistliche, in die religiöse Schallzentrale. Auch in die politische Schallzentrale des damaligen Volkes. Und er tut etwas für alle Schockierendes. Als einen Tag vorher das ganze Volk Hosianna geschrien hat, unser König kommt, wisst ihr, was sie gedacht haben? Unser Befreier kommt. Der uns erlösen wird, nicht von unserer Schuld, von dieser Übermacht Rom, die uns schon so viele Jahre jetzt in Knechtschaft hält, uns ausbeutet, uns die Freiheit nimmt. Aber das tut er nicht. Er greift nicht Rom an. Er geht nicht in die benachbarte Burg Antonia, also direkt an dem Tempel, ja, hing am nördlichen Zipfel, hing eine Festung, Antonia, wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, keiner weiß es ganz genau, aber wahrscheinlich fand da auch die letzte Verurteilung vor Pilatus statt, weil das war der römische Amtssitz, das war die Festung, wo auch die meisten römischen Truppen versammelt waren. Und jeder Jude hätte gedacht, da greift jetzt unser König an und befreit uns endlich von dieser Übermacht. Aber was macht der Herr Jesus? Er geht in den Tempel und greift die Juden an. Er greift das religiöse System an. Er greift ja eigentlich die vertrauenswürdigsten Menschen im Land an, diejenigen, die angeblich Gott repräsentierten. Und dabei hatten sie doch ganz anderes gehofft, ja, dass er Pilatus oder die römische Armee angreifen würde, die Zöllner endlich strafen würde. Ja, sie versuchten ihn mit Gewalt zum König zu machen, weil sie seine Wundermacht liebten, weil sie seine Reden liebten. Er konnte ihnen Nahrung verschaffen. Und sie dachten, er wäre ihr ultimativer Befreier, militärisch, politisch, sozial und wirtschaftlich. Aber nein, er geht in den Tempel. Der Herr Jesus hat einen ganz anderen Blick auf Israel. Und das war schockierend. Das war völlig überraschend. Er hat einen ganz anderen Blick. Dem Herrn Jesus ging es nicht um die römische Besatzung, sondern um die religiöse Verderbtheit. Dem Herrn Jesus geht es nicht um die Beziehung des Volkes zu Rom. Dem Herrn Jesus ging es um die Beziehung des Volkes zu seinem Gott. Die Politik kümmerte ihn wenig. Er kümmerte sich nicht um die sozialen Belange. Ja, es gab viele Missstände, Ungerechtigkeiten, Entbehrungen, ja Misshandlungen, Missbräuche. Und nichts davon hat ihn angesprochen. Übrigens auch wieder kein Exkurs. Ich habe es euch schon gesagt, das ist die zweite Tempelreinigung, damit ihr nicht durcheinander kommt. In Johannes 2, das ist der Beginn seines Dienstes, lesen wir von der ersten Tempelreinigung. Und in den 3,5 Jahren hat sich nichts, aber auch gar nichts im Tempel verändert. So fing es an und so endete das auch. Und sein ganzes Wirken war immer auf das Geistliche ausgerichtet, nicht um die Politik, nicht um irdische Dinge. In Johannes 4 sagte der Frau im Jakobsbrunnen, die, die mich anbeten, die müssen mich im Geist anbeten, im Herzen, und die müssen mich in Wahrheit anbeten. Und das, was er da vorfand, das war keine wahre Anbetung. Lasst mich auch diese Anwendung, und das ist überhaupt nicht der Hauptteil dieser Predigt, aber lasst mich diese Anwendung auch ziehen. Der Messias, unser Herr Jesus Christus, verfolgt keine politischen Ziele. Gibt es heute Ungerechtigkeiten? Gibt es heute Schwierigkeiten? Selbst in unserem Rechtsstaat, wo so viel im Vergleich zu anderen Völkern und Regenten, so viel eigentlich noch einigermaßen vernünftig läuft, gibt es natürlich Missstände. Aber eins will ich euch sagen, wenn der Herr Jesus heute kommen würde, er würde nicht nach Berlin ziehen. Er würde schon gar nicht ins Gesundheitsamt ziehen, ja, ins Gesundheitsministerium und würde den Herrn Karl Lauterbach besuchen und ihm mal sagen, was er für eine gescheite Corona-Politik zu machen hätte. Das würde er nicht tun. Und ich weiß nicht, an was sich die Christen heute abarbeiten. Wisst ihr, was der Herr Jesus tun würde? Er würde seine Gemeinde besuchen. Und die Ketzer und die Heuchler, die Schauspieler, die Verführer, die würde er angreifen. Aber nicht die Regenten dieser Nationen. Mit denen würde er am Ende der Tage ein für alle Mal aufräumen. Der Herr Jesus hat keine politischen Ziele. Ja, es gibt viel Ungerechtigkeit. Und ich leide auch darunter. Ja, es gibt viel Unrecht in dieser Welt. Wir schützen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, und wir sind ja im Livestream, aber ich sage das mit vollem Bewusstsein. Wir schützen heute die Küken mehr als die Kinder, die 12 Wochen alt sind und im Mutterleib getötet werden. So weit sind wir. Es gibt viel Unrecht. Der Herr Jesus würde das alles mal zu seiner Zeit klären. Aber wenn er heute kommen würde, er würde seine Gemeinde besuchen und dort würde er aufräumen. Der Maßstab, ihr Lieben, für jede Gesellschaft ist nicht ihre Politik. Der Maßstab für jede Gesellschaft ist ihre Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung zu Gott kann nur durch das Evangelium geklärt werden. Und deswegen ist dem Herrn Jesus die Gemeinde, sein Volk und jetzt die Gemeinde so wichtig. Er würde die Gemeinde läutern, weil die Gemeinde hat das einzige Heilmittel für diese Gesellschaft. Und das ist das Evangelium. Die Gemeinde ist die Grundfeste und die Säule der Wahrheit. Keine Einzelperson. Die Gemeinde ist das. Und dieses wahre Evangelium soll in einer wahren Gemeinde gepredigt werden. 1. Timotheus 3, Vers 15. Der Herr Jesus würde nicht nach Berlin gehen. Wenn er dort eingreifen würde, wisst ihr, was das ist? Und das machen leider manche Christen auch heute. Mühen sich daran ab. Das ist wie ein gerader Rücken der Deckstühle auf der Titanic, die sowieso zum Untergang geweiht ist. Das bringt gar nichts, ihr Lieben. Das, was jetzt gerade passiert und wo sich die Christen so wahnsinnig dran abarbeiten, das ist alles vorhergesagt. Lies die Offenbarung. Und wir wissen schon seit 2000 Jahren, dass es so kommen muss. Und der Herr tut das sogar. Also bitte verstehe, was wirklich deine Baustelle ist. Es ist nicht die Politik. Es ist das Evangelium. Es ist die Gemeinde. Du sollst Licht sein für diese sterbende Welt, damit die Welt ihre Beziehung zu Gott klären kann. Betrügerischer, räuberischer Handel. Er hat seine Obrigkeit, seine religiösen Führer hat er als, und den Tempel hat er als Räuberhöhle bezeichnet. Ja, was war denn das Problem? Der Herr Jesus kommt durchs Osttor und das Erste, was er betritt, ist der sogenannte Vorhof der Heiden. Das war in viele Vorhöfe eingeteilt. Ich kriege die jetzt nicht alle zusammen, aber es war der Vorhof der Heiden, dann war es der Vorhof der Israeliten, dann war es der Vorhof der Frauen, dann war es der Vorhof der Männer, dann war es der Vorhof der Priester und dann erst kam das Heilige, also im eigentlichen Tempelgebäude. Wenn es vom Tempel heißt, dann ist das ganze Tempelgelände gemeint. Und im Tempelgebäude kam dann erst das Heilige und das Allerheiligste. Und das Erste, was der Herr Jesus sieht, ist der Vorhof der Heiden. Und das ist ein guter Ausdruck, weil es ging wirklich ziemlich heidnisch her in diesem Vorhof. Das ist diese, ihr habt ja das Bild, denke ich, vor Augen, das Tempelgebäude ist ja relativ klein. Aber dieser Vorhof der Heiden, das Ganze, die ganzen Ost-, West-, Süd- und, also der von der Ost-, West-, Süd- und Nordmauer um und dieser Balustrade eingefasst wurde, der war riesig. Und das war ein richtiger Basar geworden. Aber nicht nur ein Basar, sondern was war so räuberisch? Wenn ein Jude gerade zum Passa kam, dann musste er für seine Familie ein Opfer darbringen. Am besten ein Passalamm. 260.000 Passalämmer wurden geschlachtet. Aber es gab auch sehr, sehr wahrscheinlich viel mehr arme Juden. Und die haben dann bestenfalls eine Taube als Opfer gebracht. Und dann würdest du sagen, ja, wo ist das Problem? Dann nimmt man halt aus seiner Herde das beste Stück, ohne Fleck und Fehler, und geht nach Jerusalem und bringt es da. Man muss doch nicht extra eins kaufen, man kann doch sein eigenes bringen. Ja, aber das war ein großes, abgekartetes Spiel, was dort stattfand. Das, was dort stattfand, dieser Markt, der wird sogar Markt oder Basar des Hannas in den Schriften genannt. Ja, bei den Kirchenvätern, Josephus, glaube ich, bezeichnet ihn als den Basar des Hannas. Hannas, das war der Alte, der eigentlich der Emeritierte, der schon abgetretene Hohepriester, und Kaiphas, ich komme immer durcheinander, aber ich habe es mit dem Alphabet merken wollen, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. H kommt zuerst, dann kommt K. Also Hannas war der Abgetretene, aber das war die graue Eminenz im Hintergrund. Er hatte wirklich noch, das war, ja, ich will jetzt keine Politiker nennen, aber das war der, der im Hintergrund noch die Fäden gezogen hat. Und im Vordergrund war es halt Kaiphas. Und die haben gemeinsame Sache gemacht, denn sie haben von all diesen Händlern hohe Konzessionen gefordert. Wenn du dort auf diesem Vorhof der Heiden was verkaufen wolltest, musstest du ganz hohe Abgaben bezahlen. Aber die konntest du auch bezahlen. Weißt du warum? Weil ein Lamm hat das Zehnfache vom normalen Marktpreis gekostet. Das, und das gibt es heute noch, das ist ein Straftatbestand, ist Wucher. Oder ist es eine Ordnungswidrigkeit, ich weiß es nicht. Aber das war definitiv Wucher, was sie gemacht haben. Das Zehnfache hat es gekostet. Jetzt wirst du sagen, als guter Buchhalter, ja, was soll's? Dann sollen sie es mal an den Mann bringen. Ich nehme das auf mich. Der Willi schmunzelt und nehme das Lamm selber mit. Und hier kommt der Trick. Dein Lamm, Willi, musste von einem Priester besehen werden, ob es würdig ist. Und das war ein abgekartetes Spiel. Wenn du wirklich dein eigenes Lamm mitgebracht hättest, und so töricht war in der Zeit keiner mehr, dann wurde es verworfen. Dann war es nicht gut genug. Und dann musstest du trotzdem noch eins von den Lämmern bezahlen für den zehnfachen Preis. Und das war Wucher, das war Raub, das war Ausnehmen, ja, das war wirklich böse. Und noch dazu wurde viel anderes dort verkauft, wie gesagt, für die, die nicht so viel Geld hatten. Die mussten dann halt fürs Zehnfache eine Taube kaufen und das Salz und das Öl und die Opferutensilien. Alles dort wurde dort verkauft. Und da war wirklich viel, stellt euch mal vor, 260.000 Lämmer, nur die Lämmer. Könnt ihr euch dieses Geblöke und diesen Gestank, diesen Dreck und dieses Treiben in diesem riesigen Vorhof vorstellen? Und der Herr Jesus sagt, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Mein Haus soll Bethaus genannt werden. Ich will hier keine Schlüsse ziehen. Wir sind hier kein Tempel mehr. Aber die Gemeinde, ihr Lieben, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Nicht dieses Haus. Du bist der Tempel Gottes. Und dein Leib soll rein sein. Mach aus deinem Leib keine Räuberhöhle. Er reinigt diesen Tempel. Er reinigt diesen Tempel und das vielleicht auch noch, wie bizarr, ja, manche von euch haben ja The Chosen gesehen und manche von euch kennen den Matthäus jetzt etwas besser, ja, weil er halt einfach ein schönes Gewand gekriegt hat. Das war schon relativ böse, als Jude sein eigenes Volk auszunehmen. Aber wisst ihr, man konnte es noch toppen. Wenn man direkt im Angesicht des Allerheiligsten, im Angesicht der sichtbaren Niederkunft des Gottes Israels, sein eigenes Volk so betrügt und so ausnimmt. Und dazu war diese zweite Kategorie, ja, die erste Kategorie, das war das Volk. Und ich nenne sie die Naiven, die Einfältigen. Aber das war die zweite Kategorie, das waren schon Toren, das waren Narren geworden. Und was, wie geht er mit ihnen um? Er kommt nicht höflich daher und fängt eine politische Diskussion mit ihnen an. Er sagt ihnen nicht, also ihr Lieben, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Das könnt ihr so nicht machen. Bitte hört damit auf. Ich weiß nicht, wie das vonstatten ging. Aber bitte, ja, wenn ihr schon, jetzt muss ich euch noch mal ein bisschen schelten, den Predigttext nicht vorher anschaut, dann schaut euch heute Nachmittag wenigstens mal, da dürft ihr das Internet für benutzen, auf Wikipedia den Herodianischen Tempel, ein Bild davon an. Wie riesig diese Ausmaße sind. Und jetzt sagt die Schrift, der Herr Jesus treibt alle aus, diese ganzen Händler, diesem ganzen Treiben, macht ein Mann ein Ende. Der Herr Jesus war Mensch. Er war ganzer Mensch, aber er war auch ganzer Gott. Und er hatte die Kraft Gottes. Und in dieser Kraft hatte sogar noch nicht einmal erlaubt, dass jemand etwas hin und her trägt. Die konnten noch nicht einmal ihr Geld oder ihre restlichen Lämmer oder ihre Tauben mitnehmen. Er hat sie alle ausgetrieben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen, wie das zuging. Aber er war Gott und er konnte das. Und er hat sie mit Macht gezüchtigt, hat sie alle ausgetrieben. Was für eine Szene muss das gewesen sein? Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich möchte gerne mal einen Kaffee trinken mit Abraham und Mose. Manche wollen es mit Nebukadnezar, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich möchte mal mit einigen dieser Verkäufer. Ich bin überzeugt, da sind einige zum Glauben gekommen in diesen Tagen. Ich möchte mal mit so einem Verkäufer reden und der soll mir dann bitte mal ein Video einspielen, wie das damals herging. Der Herr Jesus hat scharf reagiert auf diese Toren und Narren und er hat sie buchstäblich gezüchtigt. Er hat nicht mit ihnen diskutiert. Er hat sie wirklich die Peitsche im wahrsten Sinne des Wortes spüren lassen. Und jetzt lass uns noch den dritten Abschnitt überblicksmäßig anschauen, damit wir auch den verstehen, denn er trifft hier noch auf eine dritte Gruppe. Im Kapitel 20, Vers 1 heißt es, und es geschah an einem der Tage, es waren nicht viele Tage, Montag der Einzug, Dienstag die Reinigung und er fing schon an zu lehren am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag hatte er noch Zeit, von morgens bis abends im Tempel zu lehren. Und am Freitag haben sie ihn schon verhaftet und ans Kreuz in der Nacht und dann am Freitag ans Kreuz gebracht. Und es heißt hier, als er das Volk im Tempel lehrte, er lehrte beständig, und das wird auch noch eine Rolle spielen heute Morgen, die gute Botschaft, also er lehrte sie das Evangelium. Was passierte da? Da traten die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und mit ihnen die Ältesten herbei. Das ist interessant. Warum? Weil Lukas, er ist ja Arzt und Ärzte sind immer etwas genauer als die anderen. Lukas informiert uns, dass es bei dieser Mannschaft, die ihn da jetzt konfrontieren wollte, um Hohepriester, um Schriftgelehrten und um Älteste handelte. Die Hohenpriester waren zunächst einmal, haben wir schon genannt, Hananias und Kaiphas, aber es gab noch mehr, ja, in diesem Rat. Es gab ein Hohepriester über den Priestern, der war wie der Tempelaufseher. Ja, der achtete darauf, dass diese täglichen Verrichtungen, besonders dann am Passafest, dass das alles mit Ordnung zuginge. Er war der Erste unter diesen Tempelpriestern. Da waren noch weitere Priester, die für diesen zweiwöchigen Dienst immer wieder abgestellt wurden. Und diese Kaste waren mehr die Sadduzäer. Die Schriftgelehrten, die als zweite Gruppe hier genannt werden, das waren aber mehr die Pharisäer. Und ihr wisst aus den Schriften, die Pharisäer und die Sadduzäer, die konnten nicht wirklich miteinander, überhaupt nicht. Ja, die waren sehr unterschiedlicher Meinung auch in ihren Lehren. Das waren die Liberalen, wie heute die Liberalen und die Konservativen. Ja, die konnten gar nicht miteinander. Und dann waren sogar noch die Ältesten dabei, also sprich die Leiter des jüdischen Volkes oder der jüdischen Stämme. Und diese Männer zusammen bildeten eigentlich diese Gruppe der 70, des sogenannten Sanhedrin, die über die religiösen Angelegenheiten herrschten. Und eine Delegation dieses Gremiums kommt jetzt zu Christus, aber ich wollte euch zeigen, es sind ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Obwohl sie so unterschiedlich waren, waren sie sich in einem völlig einig. Sie wollten Christus ums Leben bringen. Dieser Messias musste sterben. Das hat, obwohl sie so unterschiedlich waren und unterschiedliche Irrlehren verbreiteten, das hat sie alle geeint. Und auch das ist nicht, das wäre jetzt wieder eine Predigt wert, das ist auch nicht unser Thema heute Morgen. Aber ihr Lieben, es gibt so viele falsche Religionen, so viele Irrlehren in dieser Welt. Aber das haben alle gemeinsam. Es gibt dort kein Heil aus Gnade. Allein durch Glauben an das Opfer, was der Schöpfer selbst für den Sünder darbringt. Das gibt es in keiner Religion. Obwohl sie so unterschiedlich sind. Aber da sind sie sich alle einig. Sie sind alle Feinde der Gnade. Sie setzen alle auf die eigene Kraft. Du musst dir bei allen dein eigenes Heil verdienen. Aber nicht bei Christus. Christus ging alleine ans Kreuz, weil Gott zu heilig ist, als dass du ihm ein Opfer hättest bringen können. Das Opfer, was Christus dargebracht hat, musste keinem weniger gefallen als Gott selber. Und er ist das Lamm Gottes, das Johannes der Täufer angekündigt hat. Was macht diese Delegation? Sie fragt ihn nach seiner Autorität. Mit welcher Autorität tust du diese Dinge? Und diese Dinge können sie sich sehr vieles beziehen. Ich persönlich glaube, sie bezogen sich auf diese Reinigung, auf diesen Angriff auf das Herzstück des Judentums, des Judaismus. Das war eine Unverfrorenheit. Da hätte er, wie gesagt, rübergehen sollen und die Römer angreifen sollen. Aber er kommt zu uns in die Gemeinde und räumt dort auf. Und jetzt gehen sie zu ihm und sagen, mit welcher Autorität machst du das? Warum tun sie das? Ja, sie wussten ganz genau, mit welcher Autorität er das tut. Er hat x-mal vorher in den 3,5 Jahren gesagt, wer er ist. Ganz klar hat er sogar gesagt, ich bin, der ich bin. Er hat sich selbst als Gott ausgegeben. Ich weiß nicht, was du mit Christus machst. Ja, die ich heute hier sitzen sehe, von denen weiß ich von den meisten, dass sie den Herrn Jesus kennen und lieben und sein Eigentum sind und Vergebung ihrer Schuld bekommen haben. Aber ich weiß nicht, wer heute oder später noch diese Botschaft hören will. Ich weiß nicht, was du mit Christus machst. Der Herr Jesus Christus hat von sich selbst gesagt, ja, manche haben so eine sentimentale, rührselige Vorstellung von diesem Wunderheiler von vor 2000 Jahren. Diese Vorstellung rettet nicht. Der Jesus Christus hat von sich selbst gesagt, dass er Gott ist und dass Gott selbst für deine Schuld gestorben ist. Wenn das Opfer so groß war, dann frage ich dich, was machst du mit Christus? Wie stehst du zu diesem Mann? Er ist kein sentimentaler Wunderheiler und großer Prediger von vor 2000 Jahren. Wenn er nicht Gott war, dann ist er ein Lügner. Denn er hat sich selbst als Gott ausgegeben. Und sie wussten das. Aber sie wollten es jetzt vor allem nochmal in diesem Moment, in diesem Auflauf, bei diesem letzten Passa, wollten sie es nochmal aus seinem Mund hören, um ihn anzuklagen, der Gotteslästerung, um ihn so ans Kreuz zu bringen. Aber der Herr Jesus, und bitte beachtet, wie der Herr Jesus jetzt mit dieser dritten Gruppe umgeht. Der Herr Jesus ist nicht mehr bereit, mit ihnen zu reden. Und das ist das Schlimmste, ihr Lieben. Das ist das Schlimmste. Der Herr Jesus ist nicht mehr bereit, mit ihnen zu diskutieren. Der Herr Jesus stellt ihnen eine Gegenfrage. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Und er stellt sie vor ein unlösbares Dilemma. Wenn sie nämlich, das sagen sie ja selbst an dem Text, wenn sie antworten würden, die Taufe des Johannes war vom Himmel, ja, dann hätte sie sofort gefragt, und warum glaubtet ihr ihm nicht? Warum seid ihr ihm nicht gefolgt? Warum seid ihr nur rausgegangen und habt zugesehen? Warum habt ihr euch nicht selbst taufen lassen als Beleg dafür, dass dieser Botschafter und seine Botschaft wahr ist, der auf das Lamm Gottes hinweist? Warum habt ihr nicht geglaubt? Warum verwerft ihr mich jetzt? Und wenn sie gesagt hätten, die Taufe des Johannes war von den Menschen, dann wären sie gesteinigt worden. Denn das ganze Volk war sich sicher, dass Johannes ein Prophet war und dass er als Märtyrer starb. Der Herr Jesus hat den religiösen Führern der Elite des Volkes buchstäblich mit ihren eigenen Waffen das Maul gestopft. Doch was noch viel, viel bezeichnend ist, und das fällt vielleicht erst beim zweiten Lesen auf, er redet nicht mehr mit ihnen. Er diskutiert nicht mehr mit ihnen. Er stopft ihnen buchstäblich das Maul. Und zwar auf eine sehr interessante Art und Weise, denn sie antworten sogar mit einer Lüge. Sie sagen, wir wissen es nicht. Das war eine Lüge. Und der Jesus entlarvt diese Lüge und sagt, so sage auch ich euch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ihr müsst halt den Text wirklich beobachten. Sie sagen, wir wissen es nicht. Und er sagt, ja, ja, genau. Und ihr wollt es nicht sagen und ich sage es euch auch nicht mehr. Und das, ihr Lieben, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wenn das Wort Gottes, wenn das Reden Gottes, wenn das Flehen Gottes um die Seele verstummt. Das ist das Schlimmste. Und diese dritte Gruppe, die möchte ich als Spötter bezeichnen. Und ich habe euch gesagt, wir müssen jetzt noch ein zweites Mal durch diese drei Teile kämmen, um den roten Faden, wie ich meine, in diesen drei Teilen zu sehen. Am Montag trifft der Herr Jesus auf das Volk und ich nenne sie die Naiven. Am Dienstag trifft der Herr Jesus auf die Geldwechsler und auf die Händler in dem Tempel und ich nenne sie die Unordentlichen, die Toren, die Narren. Und am Mittwoch trifft er auf die Obersten des Volkes und ich nenne sie die Spötter. Ja, es sind alles Sünder, ihr Lieben. Und ich erzähle euch jetzt eine Lehre, die vielleicht nicht so geläufig ist unter uns Christen leider. Das ist keine Gnosis, das ist kein Geheimnis, aber es ist so ähnlich wie mit dem Herz. Ja. Ich rede nicht vom bösen Herzen, keine Angst. Aber allein die Botschaft, dass der Mensch aus seinem Herzen lebt, ist weitestgehend unbekannt in der Gemeinde Jesu. Ja, hat sich hoffentlich in den letzten 10 Jahren bei uns etwas verändert. Und so ähnlich ist es auch mit Sündern. Wir unterscheiden kaum Sünder. Ja, es hat bei mir lange gedauert, dass ich durch die Worte des Herrn Jesus erkennen musste, dass selbst im letzten Gericht, im großen weißen Throngericht, Sünder unterschiedlich gerichtet werden. Also wenn sogar im Endgericht Sünder unterschieden werden, ist es dann eine Überraschung, dass auch jetzt Sünder unterschieden werden im Wort Gottes. Und das Wort Gottes macht es sehr deutlich. Er unterscheidet Sünder. Ich bitte euch wenigstens eine Stelle dazu aufzuschlagen und das ist Sprüche 1, Vers 22. Da werden nämlich die drei großen Kategorien von Sündern benannt. Alle sind Sünder. Natürlich, wir alle sind von Natur aus Feinde Gottes. Wir alle wollen die Herrlichkeit, die eigentlich Gott gebührt, die wollen wir für uns selber. Wir alle sind Feinde Gottes geworden. Warum? Weil es gibt nur einen, der wirklich Ehre gebührt. Und jetzt wollen wir die Ehre für uns selbst. Aber unter diesen Feinden Gottes, unter diesen Sündern, gibt es tatsächlich Unterschiede. Im Sprüche 1, Vers 22 fragt Salomon die Frage, bis wann, und jetzt nennt er die erste Gruppe, ihr Einfältigen wollt ihr Einfall lieben? Und haben Spötter, das ist die dritte Gruppe, ihre Lust an Spott? Und hassen die Toren, das ist die zweite Gruppe, Erkenntnis? Allein in dem einen Vers nennt er die drei großen Gruppen. Das sind die Einfältigen, die Naiven, ja, die Idioten. Das ist wirklich so zu verstehen. Das ist die erste Gruppe von Sündern. Die sind einfältig, die sind naiv, die wissen nicht viel. Aber es gibt eine zweite Gruppe von Sündern. Das sind die Narren, das sind die Toren. Die lieben schon, die haben schon angefangen, ihre Narrheit zu lieben. Und die fangen schon an, das Böse zu lieben und handeln nach diesem Bösen. Und es gibt sogar eine dritte Gruppe, das sind die Spötter. Denen ist es nicht mehr genug, das Böse zu lieben. Sie lieben es sogar jünger, ihres Spotts und ihrer Torheit für ihre Torheit zu machen. Das Hebräische kennt sogar insgesamt 5 Titel für Sünder. Und diese 5 Titel könntet ihr auf einer Skala abtragen. Ja, das fängt vorne bei den Narren, bei den Naiven an und hört hinten bei den Spöttern auf. Und irgendwo dazwischen sind die Toren, die Narren. Und die werden nochmal, ich kann euch das jetzt gar nicht nacherzählen, das wäre auch nochmal ein Studium, was wir gerne mal machen sollten, in den Sprüchen vor allem, die werden nochmal mit verschiedenen hebräischen Worten, dem Kesil oder dem Evil oder dem Nabal bezeichnet, also diese mittlere Gruppe der Toren und der Narren. Aber nur überblicksmäßig nochmal, der Einfältige, das sind sie alle. Alle fangen so an, wenn ihr so wollt, ja, in ihrer Karriere des Sündigseins. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, Psalm 51, ja, sondern weil wir als Sünder geboren werden, sündigen wir. Es gibt gar nichts anderes. Es gibt keine andere Spezies. Es sind alles Sünder Ja, ich will euch nochmal an das Lied erinnern, was die Jugend gerade eben gesungen hat. Nicht, was uns gefällt, will ich hören. Ja, das hört ihr jetzt. Ja, wir werden alle als Sünder geboren. Wir werden alle, und das ist bezeichnend, als Naive geboren. Wenn du Sprüche 1 nochmal ein bisschen zurückgehst in Vers 4, da sagt Salomo, um den Einfältigen, also diesen Naiven, wie sie alle anfangen, Klugheit zu geben, dafür ist die Weisheit da, um dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Das ist ein hebräischer Parallelismus. Das heißt, jeder junge Mann, ich gucke jetzt mal in die Reihe hier vorne, jeder junge Mann ist einfältig. Ihr seid alles Naive. Alle. Es gibt keine andere Spezies. Das ist so, kommst du in diese Welt. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du vom Naiven zum Narren, zum Toren. Und da gibt es auch noch eine Degression. Und wenn du dann nicht aufpasst, dann endest du sogar bei den Spöttern. Das ist keine Gnosis, die ich euch hier sage. Geht mal ein Buch zurück in die Psalmen. So fangen auch die Psalmen an. Im Psalm 1 schreibt der Psalmist, wohl dem, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Hier seht ihr diese Degression zum Bösen. Es fängt mit naiv an. Und wenn du jetzt dem Rat der Gottlosen folgst, dann wirst du zum einen Narren, zu einem Toren. Dann betrittst du den Weg der Sünder. Und wenn du diesen Weg der Sünder eine Zeit lang gehst, weißt du, wo du dich am Ende sitzen siehst? Bei den Spöttern. Und die Spötter sind die schlimmste Spezies. Die Spötter spotten wirklich über das Wort Gottes. Die verachten Gott und sein Evangelium. Und das reicht ihnen, auch unter den Spöttern, würde ich sagen, gibt es noch eine Degression. Die Endstation ist, wenn es dir noch nicht einmal mehr reicht, Wohlgefallen am Bösen zu haben, so wie die Tempelverkäufer dort schon Wohlgefallen hatten an ihrer Ausbeutung des eigenen Volkes. Ja, und die Pharisäer, die waren schon zu Spöttern geworden, aber sie machten sogar schon Jünger für ihren Spott. Das ist das Ende der Fahnenstange. Also das sollte ein Überblick sein. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euch ein Skript von mir geben lassen, wo diese 3, 4, 5 Kategorien, die ihr nicht scharf voneinander trennen könnt, beschrieben werden. Aber ich will nur deutlich machen, es gibt eine Skala des Bösen. Und wir kommen alle als Böse, als Sünder in diese Welt. Ohne Unterschied. Und es kann, wenn wir nicht uns versehen, enden, bis wir bei den Spöttern sitzen. Das ist die Progression des Bösen. Als erstes schauen wir uns jetzt nochmal diese 3 Gruppen an, um zu verstehen, wie der Herr Jesus mit den 3 Gruppen umgegangen ist. Was macht der Herr Jesus mit der ersten Gruppe? Die erste Gruppe waren die Naiven. Die waren wirklich naiv. Die dachten, ihr König kommt, ihr Befreier von Rom. Dabei kam das Lamm Gottes, was der Welt Sünde am Kreuz von Golgatha tragen kann. Wie haben sie ihn empfangen? Naiv. Sie dachten, er wird ihr politischer Führer und haben nichts verstanden. Sie waren wirklich unbelehrte, junge Männer, wenn ihr so wollt. Sie waren naiv. Was hat der Jesus gemacht? Er hat über sie geweint. Das heißt, er liebt sie. In Lukas 13, Vers 34 lesen wir, Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Der Herr Jesus liebt den Sünder. Übrigens, das werden wir gleich sehen, jeden Sünder. Und er liebt die Sünder nur wenige Tage später, wir sind in der Karwoche, bis zum Schluss. Seine Liebe für den Sünder hat den Herrn Jesus bis ans Kreuz gebracht. Doch er liebt nicht einfach nur den naiven Sünder, sondern der Herr Jesus weiß, was der naive Sünder am meisten braucht. Und jetzt müsst ihr gute Beobachter sein. Es tut mir leid, dass ich euch so ein bisschen unfleht zurechtgewiesen habe. Aber ich bitte euch wirklich herzlich, das nächste Mal die Texte vorher zu lesen. Ja, das sind Prediger hier vorne, und ich rede jetzt nicht nur von mir, die mühen sich stundenlang über den Texten. Und das ist grob fahrlässig, wenn man sich vorher mal wenigstens, ja, ihr habt 7 Tage Zeit, 7-mal stille Zeit, dann nehmt mal eine stille Zeit und lest den Text vorher. Und nur dann kann man sehen, wie der Herr Jesus tatsächlich mit dem Naiven umgeht. Was hat er denn gemacht mit dem Volk? Was hat er denn in seinen letzten Stunden? Überleg mal, du weißt, du hast nur noch wenige Stunden bis zu deinem Tod. Gott sei Dank weiß ich es nicht, wann meine letzte Stunde geschlagen hat. Aber stell dir vor, du wüsstest, was würdest du tun? Ist ja eine bekehrte Frage, oder? Was die Menschen dann noch aufwenden würden in ihren letzten Stunden. Wisst ihr, was der Herr Jesus gemacht hat? Er hat das Evangelium gelehrt. Er hat das Wort Gottes gelehrt. Das hat der Herr Jesus gemacht. Das weiß der Herr. Der Herr Jesus wusste, was der Sünder braucht, was der Naive braucht. Er braucht Wahrheit. Er braucht Wort Gottes. Ja, das ist das Thema auch bei Salomo. Ja, er braucht erstmal Gott fürchten, dass es Gott überhaupt gibt. Sonst gibt es überhaupt keine Hoffnung für dich, wenn du nicht mit Gott rechnest. Aber das kann ja wohl nicht genug sein, einfach nur zu sagen, es gibt Gott. Das rettet niemanden. Dann musst du auch bitteschön nach Gott fragen. Dann gehört dein Leben dir nicht selbst. Du hast das Leben geschenkt bekommen. Und was du mit dem Geschenk machst, ist nicht deine Sache. Aber du hast es vertan. Manche von euch wollen es noch vertun und wollen es für sich selbst leben. Und ihr braucht gesunde Lehre. Das Leben ist nicht für sich selbst. Wer mir nachkommt, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge einem anderen nach. Der Herr Jesus belehrt sie. Das ist der Umgang mit der ersten Gruppe. Und das sollten wir mit allen tun. Wir sollten sie lieben. Wir sollten die Welt im richtigen Sinne, bitte jetzt im Kontext auslegen, wir sollten die Welt lieben. Nicht die Welt als ihr System, aber die Menschen in dieser Welt. Wir sollten den Sünder lieben und wir sollten den Sündern genau das bringen, was der Jesus in seinen letzten Stunden getan hat. Ihnen die gute Nachricht bringen, die Botschaft vom Kreuz, dass es Versöhnung gibt durch den Tod des Sohnes Gottes. Die erste Reaktion auf die Naiven war lieben und lehren. Was war die, und das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen, was war die zweite Gruppe? Das waren schon, die waren schon in ihrer Degression schon etwas weiter. Die haben, überlegt einmal, die waren nicht einfach nur naiv. Die haben im Anblick der irdischen Herrlichkeit Gottes, des Tempels, des Allerheiligsten, haben sie ihr eigenes Volk mit ihrer Religiosität ausgebeutet. Das ist schon ganz schön böse. Das ist schon ein Schritt weiter. Wie ist der Herr Jesus mit ihr umgegangen? Ja, er hat sie auch geliebt. Sonst hätte er sie gelassen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du es einfach lässt, wenn du dich von jemandem abwendest. Das hat der Herr Jesus nicht getan. Er hat auch diese Menschen geliebt, aber er hat sie buchstäblich gezüchtigt. Studiert das mal in den Sprüchen, was man mit einem Toren, mit einem Narren, also der in der Degression schon ein bisschen weitergegangen ist, was man mit ihm zu tun hat. Man sollte ihn züchtigen. Das ist auch nicht das Thema heute. Ja, die Bibel redet von Züchtigung. Ja, und wenn Gott seine Kinder züchtigt, wie viel mehr sollten wir dann die Kinder züchtigen? Ich meine damit nicht Missbrauch, nicht körperlichen Missbrauch. Und das gibt es auch unter Christen. In das Thema können wir jetzt auch nicht einsteigen. Aber der Herr Jesus hat gezüchtigt. Aber er hat nicht nur gezüchtigt. Er hat sie geliebt, er hat sie gezüchtigt. Und was hat er denn dann gemacht? Das war nur der Dienstag. Das ging relativ flott, weil er Gott selbst war. Was hat er dann mit ihnen gemacht? Am Mittwoch und am Donnerstag. Er hat sie belehrt. Auch ihnen hat er die gute Botschaft gebracht. Auch ihnen hat er das Evangelium gebracht. Sprüche 26, 3 bis 5 ist ein guter Text für den Toren. Da steht, die Peitsche für das Pferd, der Zaum für den Esel und der Stock für den Rücken der Toren. Das ist nicht meine Weisheit, das ist Gottes Weisheit. Ja. Was tat der Herr Jesus mit dieser zweiten Gruppe? Er hat sie geliebt und jetzt benutze ich eine Alliteration, die ich ja selbst nicht liebe, ja, aber er hat sie geliebt, er hat ihnen die Leviten gelesen und dann hat er sie gelehrt. Lieben, Leviten lesen und lehren sollte man mit denen machen, die in ihrer Degeneration schon etwas weiter vorangeschritten sind. Und ihr Lieben, das wird heute Morgen, das können wir gar nicht, aber haltet mal eine Erziehungspredigt bitte und zwar die, die selbst Kinder haben. Und redet mal über diese Degression, die es offensichtlich in der Schrift gibt, die in den Sprüchen gelehrt wird, die gleich in den Psalmen am Anfang gelehrt wird. Und ihr Eltern habt genau diese Aufgabe. Ihr sollt sie lieben, ihr sollt sie fortreißen von ihrer Torheit und ihr sollt ihnen Christus vor die Augen malen, die Herrlichkeit Christi, das Evangelium vor die Augen malen. Lieben, Leviten lesen und lehren, das war die zweite Gruppe. Und zum Schluss, es gab noch eine dritte Gruppe. Und das waren die Pharisäer. Das waren Hananias und Kaiphas selbst, die Obersten dieses religiösen Systems. Auf die trifft er dann in Kapitel 20. Und diese Gruppe gibt es auch heute noch. Ja, man findet sie in dem Kollegium der Hochschule der Torheit. Nochmal, Man findet sie in dem Kollegium der Hochschule der Torheit. Das sind die freidenkenden Zyniker, die Gott, Sünde und Gericht verspotten. Das sind nicht die Naiven. Das sind auch nicht die Toren, die noch eine gewisse Gottesfurcht haben. Das ist wirklich schon das Ende der Fadenstange. Sie leugnen nichts nur, sie verspotten sogar diejenigen, die noch an Gott glauben, die noch an Gericht und Hölle glauben. Und das Ende dieser Degression ist, dass sie sogar danach streben, Jünger zu machen, damit die Weisheit untergraben wird und der Naive von Gott weggezogen wird. Und die gibt es auch heute noch. Ich will vorsichtig sein, aber ich würde sagen, unter den Meinungsführern in den Medien gibt es viele Spötter. In der Unterhaltungsindustrie, und da spreche ich wieder euch jungen Leute an, jeder Film, ich bin nicht gegen Filme, aber jeder Film hat eine Botschaft. Meistens relativ versteckt, aber nicht so schwer, als dass man es nicht erkennen könnte, weil der Regisseur wollte, dass du die Botschaft verstehst. Und gerade in der Filmindustrie gibt es sehr, sehr viele Spötter, die euch zu Jüngern machen wollen. Und wahrscheinlich gibt es auch im Bildungsbereich viele, die in diese Kategorie fallen. Und was muss man mit Spöttern machen? Sprüche 22, Vers 10. Treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit ihm hinaus und Streiten und Schimpfen hört auf. Spötter muss man meiden, ihr Lieben. Spötter muss man schneiden. Mit Spöttern darf man sich gar nicht mehr abgeben. Und das macht der Herr Jesus. Wir haben über diese 4, 5 verschiedenen Personentypen, 3 große und dann gibt es eine Progression zum Bösen, nachgedacht. Und die schlimmste Strategie, ihr Lieben, das ist die Endstation, die heißt Lassen. Ich glaube, dass der Herr Jesus auch die Pharisäer, auch diese Kaste, wenn ihr so wollt, geliebt hat. Weil wir sind ja hier am Ende der 3,5 Jahre angekommen, versteht? Wenn ihr den ganzen Umgang des Messias mit dieser dritten Gruppe verstehen wollt, dann müsst ihr die 3,5 Jahre beobachten. Und er hat sie auch gelehrt. Er wusste auch, was ihnen hilft, was ihnen Licht gibt. Er hat ihnen auch diese Liebe gezeigt. Und ja, es gab unter ihnen auch solche, die tatsächlich zum Glauben gekommen sind. Denkt an Nikodemus. Ja, der hat die Katze nie aus dem Sack gelassen. Aber als er Jesus dann tatsächlich bis zum Ende geliebt hat, dann hat er sich öffentlich präsentiert mit dem Josef von Arimathea. Er ist ja öffentlich zu Pilatus gegangen und hat um den Leib Jesu gebeten und hat ihn gesalbt. Da hat Nikodemus, das war sein Coming Out, da hat er sich geoutet, ja, im besten Sinne. Also auch unter ihnen gab es solche, die auf das Licht des Messias reagiert haben. Aber hier ist Endstation. Und das, ihr Lieben, ist eine sehr, sehr ernste Warnung. Und ich sage das nochmal allen, besonders denen, die dem Messias noch keinen Glauben geschenkt haben. Wir fangen alle als Sünder an, alle als Naive. Und es gibt eine Progression zum Bösen. Und die Endstation ist, wenn der Herr Jesus nicht mehr redet. Das ist das Schlimmste, ihr Lieben. Und das möge niemandem geschehen. Er hat sie geliebt und dann hat er sie gelassen. Die ersten, die hat er geliebt und beständig gelehrt. Die zweiten, die hat er geliebt, gezüchtigt, die Leviten gelesen und auch gelehrt. Und die dritten, die hat er auch geliebt durch ihre Lehre. Aber am Ende hat er sie gelassen. Und das, ihr Lieben, möge bitte niemandem geschehen. Wir kommen zum Schluss. Sünder ist nicht gleich Sünder. Wenn die Schrift Naive, Toren und Narren und Spötter unterscheidet, dann sollst du es auch tun. Du sollst weise werden und sollst es verstehen. Doch der Herr Jesus, ihr Lieben, Sünder ist nicht gleich Sünder, aber der Herr Jesus ist immer gleich. Wir haben das heute Morgen gehört. Der Herr Jesus geht den Weg für alle bis ans Ende und betet nachher für alle, gerade für diese Peiniger und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr Jesus liebt den Sünder bis zum Ende. Und er hat das Volk damals heimgesucht und er sucht die Menschen bis zum heutigen Tage heim. Er sucht jeden heim. Und ich hoffe, du hattest schon deine Heimsuchung und hast richtig darauf reagiert und hast ihn als den Messias anerkannt. Und sollte es wirklich heute Morgen jemanden geben, der diesen Jesus von Nazareth noch nicht als den Sohn Gottes erkannt hat, ihn nur für einen besonderen Menschen, einen historischen Jesus. Der historische Jesus rettet niemanden. Es muss der Messias sein, der Eingeborene, dass das Lamm Gottes, nicht eines von den 260.000, es muss das Lamm Gottes für dich sein, was der Welt Schuld und auch deine Schuld getragen hat. Und ich hoffe, dass du nicht in dieser Degeneration zum Bösen voranschreitest, sondern dass du auf dieses Licht antwortest. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Du verdankst ihm sein Leben und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ich wünsche niemanden, dass in seiner Naivität den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland ablehnt. Oder dass er in der Progression, so wie es im Psalm 1 beschrieben wird, immer weiter fortschreitet. Ich wünsche jedem, dass er auf das Licht antwortet, was Gott auch heute noch hell scheinen lässt, vor allem durch diese Gemeinde und durch jede Gemeinde, die noch das Evangelium verkündigt. Bis zum heutigen Tag, es ist noch Gnadenzeit. Es ist, und achtet bitte darauf, ich lese zum Schluss nochmal diese Psalm 1 und 2. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht am Ende im Kreis der Spötter zu finden ist und dort sitzt, sondern, was ist das Gegengift? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Lust hat am Wort Gottes und über seinem Gesetz, über seinem Wort nachsinnt Tag und Nacht. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns von dieser Progression fernzuhalten, bis hin zum Spötter zu werden und kein Licht mehr zu haben. Und das Wort Gottes hat die Kraft, uns das wahre Leben zu geben. Den Herrn Jesus als den Messias vor Augen zu stellen. Ja, das Wort Gottes macht uns weise, das hatte Paulus dem Timotheus geschrieben, macht uns weise zur Errettung. Deswegen lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Es sind alles Menschen, die auf dem Irrweg sind. Sie sind alle auf diesem Weg der Progression des Bösen. Liebt sie alle, züchtigt manche, aber lehrt sie alle, die gute Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Jesus Christus als der eingeborene Messias, der auch für ihre Schuld gesühnt hat. Das Lamm Gottes, was ihre Schuld getragen hat. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für diesen Bericht dieser letzten Woche, dieser Karwoche, dieser Passionswoche. Diese genaue Beschreibung dieser letzten Tage, wie du wirklich in diese Welt gekommen bist, mitten in unsere Schuld, in unsere Sünde, in diesen Unrat dieser Welt. Und du bist gekommen, um uns zu lieben und uns bis zum Ende zu lieben, um dein Leben zu geben. Und du hast selbst das Evangelium verkündigt, Herr, die gute Botschaft, dass es Versöhnung gibt, weil Gott selbst den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Du hast alles getan, um Naive, um Narren, um Toren, selbst Spötter mit dich zu versöhnen. Herr, und du hast uns jetzt diesen Dienst der Versöhnung gegeben. Ich möchte für jeden hier im Raum bitten, dass du uns hilfst, dein Wort wirklich in gerade Richtung zu schneiden, dass wir auf dein Wort Acht geben, dass wir lernen, dass wir weise werden, dass wir das wertschätzen, was du wertschätzt, dass wir das predigen, was du predigst, dass wir so leben, wie du gelebt hast, dass wir auf das achten, auf das du geachtet hast, nicht auf die Politik, du hast auf das Geistliche geachtet, auf das, was ewig zählt, Herr, darauf hast du geachtet. Hilf uns, wirklich dein Evangelium hell scheinen zu lassen, nicht nur hier, sondern dass wir rausgehen, um dein Evangelium zu verkündigen, dass wir ein Zeugnis sind, sei es durch Wort, oder sei es auch einfach nur durch Tat, dass wir lieben, so wie du geliebt hast, Herr. Ich bitte dich herzlich, dass du ja noch Gnade schenkst, dass noch viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und durch Hilfe und mach uns weise, Herr, so wie du diese Weisheit uns vorgelebt hast, dass wir lieben und dass wir hart eingreifen, da wo es notwendig ist, dass wir sie hinziehen zu dir, Herr, durch die gesunde Lehre, dass wir ihnen dich vor Augen stellen. Bitte schenk Gnade dazu. Hab herzlich Dank für dein Evangelium. Dir zur Ehre. Amen.